Schon im Wahlkampf ignorierten die SpitzenkandidatInnen klimapolitische Themen so gut es ging. Jetzt wurde der Bundestag gewählt und auch wenn die Regierung noch nicht steht, kann man davon ausgehen, dass Friedrich Merz sie anführen wird. Damit würde ein Mann regieren, der das Thema Klimaschutz für überbewertet und einen Ausstieg aus Kohle- und Gasenergie für unrealistisch hält. Was kommt da auf uns zu? Im Kompass Weltwirtschaft rede ich heute mit drei ReferentInnen von PowerShift. Mit Alessa Hartmann vom Team Handelspolitik geht es um schwelende Handelskonflikte und wie sich die neue Bundesregierung in der globalen Wirtschaft positionieren sollte. Konstantin Bittner vom Rohstoffteam und Koordinator des AK Rohstoffe geht auf die Pläne der CDU zum heimischen Bergbau ein und Nelke Wagner, Referentin für Energiepolitik, erklärt schließlich, warum sich auch eine CDU-geführte Koalition um eine Energiewende bemühen sollte und wie das aussehen könnte. Herzlich willkommen zu Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Nora Noll und ich rede heute mit drei ReferentInnen von PowerShift. Mit Alessa Hartmann für Handelspolitik, mit Konstantin Bittner für Rohstoffpolitik und mit Nelke Wagner für Energiepolitik. Wir sind heute zu viert, um gemeinsam auf die Bundestagswahlen zu blicken. Noch besteht noch keine Regierung, aber die Sondierungsgespräche laufen und alles sieht nach einer schwarz-roten Koalition unter Kanzler Merz aus. Egal, was dann am Ende zustande kommt, klar ist, die Klimakrise erfordert politische Maßnahmen. Und gerade jetzt, in den Sondierungsgesprächen, sollten wir da genauer hinschauen. Alessa, du interessierst dich besonders für Handelspolitik. Und das Thema hat zwar im Wahlkampf jetzt keine besonders große Rolle gespielt. Allerdings, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, ist das Thema überall. Stichwort Trump, Stichwort Handelsstreite, Stichwort Zölle. Wie sollte die kommende Bundesregierung sich in globalen wirtschaftlichen Zusammenhängen positionieren, wenn es nach euch geht, also im Sinne einer möglichst nachhaltigen und gerechten Weltwirtschaft?
Hallo Nora. Ja, also eine zukunftsorientierte Bundesregierung sollte sich für folgende Punkte stark machen. Erstens, globale Standards für nachhaltigen Handel vorantreiben. Also Deutschland sollte sich aktiv für internationale Handelsregeln einsetzen, die ökologische und soziale Nachhaltigkeit ins Zentrum stellen. Zweitens, definitiv strengere Regeln für Konzerne. Unternehmen, die global produzieren und handeln, müssen stärker zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, das geplante EU-Lieferkettengesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es darf nun aber nicht verbessert werden und braucht globale Durchsetzungsmechanismen. Und das deutsche Lieferkettengesetz darf natürlich nicht abgesägt werden. Drittens, Länder des globalen Südens fair einbinden. Handelsregeln dürfen nicht nur reichen Staaten bevorzugen. Deutschland sollte bei den Handelsverhandlungen der EU und in der WTO für fairere Handelsbedingungen für den globalen Süden eintreten. Zum Beispiel durch Technologie- und Know-how-Transfer, aber auch durch stärkere lokale Wertschöpfung für Länder des globalen Südens.
Da kann ich direkt auf unsere letzte Podcast-Folge von Kompass Weltwirtschaft verweisen, denn da haben wir beide ja schon über das EU-Anden-Handelsabkommen geredet und wie das eben nicht für mehr Nachhaltigkeit sorgt, sondern eben eigentlich negative klimapolitische Auswirkungen hat. Außerdem verlinke ich euch einen Reader von PowerShift zu der Frage, wie klimagerechte Handelspolitik aussehen kann. Das findet ihr in den Shownotes. Jetzt wieder zurück zur aktuellen Lage. Und zwar, wie gesagt, müssen wir mit einer Regierung unter Merz und der CDU rechnen. Was denkst du denn, wenn es jetzt an die Umsetzung eurer Forderungen geht? Wie wahrscheinlich ist es, dass Merz und die CDU da in eine Richtung gehen, die PowerShift für sinnvoll hält?
Tja, also ehrlich gesagt, die CDU unter Friedrich Merz wird sich bei wirtschafts- und handelspolitischen Fragen voraussichtlich stark an den Interessen der deutschen Industrie und exportorientierten Unternehmen orientieren. Eine nachhaltige, faire und global gerechte Handelspolitik hat es unter dieser Regierung definitiv schwer. Das bedeutet konkret, wirtschaftliches Wachstum bleibt nicht Priorität, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit werden nicht als Kern wirtschaftlicher Strategie betrachtet. Handelspolitik wird wohl industrie- und auch exportfreundlich ausgerichtet, ohne starke Nachhaltigkeitskriterien.
Das klingt ja jetzt erstmal pessimistisch. Was wäre denn nötig, um Merz doch in eine nachhaltige Richtung zu pushen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal bräuchte es wahrscheinlich auch Druck aus der EU. Also wenn die EU eine konsequente Klimapolitik verfolgt, kann sich Deutschland dem nicht völlig entziehen. Also die CDU könnte da gezwungen sein, sich zumindest an Teile der europäischen Nachhaltigkeitsagenda anzupassen. Zweitens, nicht zu unterschätzen, starker gesellschaftlicher Widerstand. also wenn Umweltverbände und Bürgerinnen, aber auch Unternehmen Druck auf die Regierung ausüben, könnte das die CDU dazu bewegen, mehr für Nachhaltigkeit zu tun. Aber wahrscheinlich eher aus wirtschaftlichen als aus ideologischen Gründen. Und drittens, na, vielleicht auch so ein bisschen wirtschaftlicher Pragmatismus. Also falls klar wird, dass Klimaschutz wirtschaftlich unvermeidlich ist, zum Beispiel durch weltweite Regulierung oder Marktverschiebung, könnte Merz eine technologieoffene, wirtschaftsfreundliche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Wenn Deutschland also eine zukunftsfähige, gerechte und nachhaltige Wirtschaftspolitik verfolgen soll, wird es starken politischen und gesellschaftlichen Druck brauchen. Aus der EU, aus der Wirtschaft auch selbst und aus der Zivilgesellschaft natürlich. Denn ohne Druck wird eine CDU-geführte Regierung unter Merz eher einen Kurs fahren, der kurzfristig ökonomisch attraktiv, aber langfristig klimapolitisch unzureichend und global ungerecht ist.
Nun schauen wir ja gerade auf eine weltpolitische Lage, wo es insbesondere jetzt mit Blick auf globale Wirtschaftszusammenhänge da sehr viel passiert. Und was sind denn jetzt die Herausforderungen für die neue Bundesregierung mit Blick auf Handelsstreitigkeiten, mit Blick auf die Strafzölle, die Trump ja auch gegenüber der EU androht? Was kommt da auf die nächste Bundesregierung zu, Alessa? Und wie sollte sie sich eben verhalten, um auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit zu setzen?
Also Präsident Trump hat ja bereits angekündigt, europäische Exporte, insbesondere Autos, mit hohen Zöllen zu belegen. Das betrifft auch Elektrofahrzeuge und andere klimapolitisch relevante Technologien. Sollte die EU mit Gegenmaßnahmen reagieren, könnte dies zu einem Handelskrieg führen, der europäische Klimainvestitionen verteuert und die Wirtschaft in eine sehr instabile Lage versetzt. Zusätzlich könnte der Inflation Reduction Act der USA, also ein massives Subventionsprogramm für erneuerbare Energien, unter Trump entweder stark verändert oder sogar ganz abgeschafft werden. Und das würde europäische Unternehmen, die sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit den USA in grünen Technologien vorbereitet hatten, sehr hart treffen. Friedrich Merz hingegen steht für eine marktwirtschaftlich orientierte Politik mit wenig staatlichen Eingriffen. Wenn die neue Bundesregierung sich stärker auf den Kurs der USA einlässt, würde sie sich in Handelsfragen gegen striktere Klimaschutzmaßnahmen innerhalb der EU stellen. Möglich wäre ein deutscher Widerstand gegen verschärfte Umweltauflagen oder eine strengere EU-Klimapolitik. Allerdings könnte eine pragmatische Regierung auch versuchen, sich unabhängiger von den USA zu machen, indem sie alternative Handelsbeziehungen stärkt, insbesondere mit China oder anderen aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Dies könnte wiederum neue Abhängigkeiten schaffen, insbesondere im Bereich kritischer Rohstoffe für die Energiewende. Insgesamt bedeutet die zweite Trump-Präsidentschaft eine deutliche Verschärfung der wirtschafts- und klimapolitischen Herausforderungen für Deutschland und die EU. Ohne Unterstützung der USA wird es schwieriger, global durchsetzungsfähige Klimaregulierung zu etablieren. Gleichzeitig könnte die neue Bundesregierung durch eine wirtschaftsliberale Politik der CDU dazu neigen, auf Handelskonflikte mit den USA eher mit Zugeständnissen als mit Widerstand zu reagieren. Ob und wie sich eine CDU-geführte Regierung in Deutschland für Klimaschutz einsetzt, wird stark davon abhängen, ob sie sich an die europäische Linie hält oder sich außenpolitisch stärker an den USA orientiert.
Ein wichtiges Instrument, um für fairere Handelsbedingungen weltweit zu sorgen, sind Lieferkettengesetze. Die sollen für sozial und klimatisch nachhaltigen Handel sorgen. Das wird allerdings jetzt auf deutscher Ebene von der CDU in Frage gestellt. Konstantin, du bist Referent für Rohstoffpolitik. Warum wäre die Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes unter Merz fatal?
Ja, danke für die Frage. Hallo erstmal. Wie meine Kollegin Alessa schon ausgeführt hatte, wird eine Regierung unter Führung der Union eine wirtschaftsliberale Politik umsetzen. Sie wird auf Wirtschaftswachstum, auf mehr Freiraum für die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft setzen. Wenn man sich anschaut, inwiefern gerade sich die politischen Gegebenheiten entwickeln, wir brauchen nur mal auf die USA zu blicken, Diskussionen rund um Grönland, Diskussionen um Rohstoffdeal mit der Ukraine, aber auch die Auseinandersetzung mit Kanada, wo es sehr stark auch um Rohstoffe geht. Diese Ausrichtung, vor allem halt eben hier auf eine Versorgungssicherheit der Wirtschaft und auf Beseitigung von Belastungen für die Wirtschaft, wird hier eher intensiviert werden. Das ist besorgniserregend und zwar aus folgendem Grund. Wenn die Versorgungssicherheit einen notwendigen Menschenrechts- und Umweltschutz noch mehr in den Hintergrund rücken lässt und darauf halt nicht mehr der Fokus besteht. Und die Union hat sich klar dazu positioniert, die von ihnen als Belastung angesehenen Gesetze und hier eben speziell das Lieferkettengesetz, aber auch Nachhaltigkeitsberichterstattung abzuschaffen. Im Gegensatz dazu bekennt sich die SPD dazu, zu diesen Gesetzen. Sie sieht darin ja klare Regeln für Unternehmen und eben auch so ein Level Playing Field, also gleiche Voraussetzungen für alle Unternehmen. Das wird also hier spannend, wie in kommenden Koalitionsgesprächen sich diese beiden Parteien einigen und was sie mit dem Lieferkettengesetz machen werden. Aus unserer Sicht sind die, also sowohl das deutsche als auch das europäische Lieferkettengesetz ganz wichtige Errungenschaften, um eben zukünftig Menschenrechte und Umwelt entlang von Wertschöpfungsketten zu schützen. Rückmeldung dazu bekommen wir auch aus den Ländern, aus denen wir Rohstoffe beziehen selbst, also von Betroffenen vor Ort, die von Rohstoffabbau betroffen sind, aber auch von ArbeiterInnen aus verschiedenen Unternehmen, die zurückmelden, dass halt eben das deutsche Lieferkettengesetz bereits erste Auswirkungen hat, dass Unternehmen sich halt mehr darauf konzentrieren, wie sie sich darauf ausrichten, die Sorgfaltspflichten, die im Lieferkettengesetz enthalten sind, umzusetzen.
Okay, und was sagt ihr zu den angeblich hohen Belastungen für Unternehmen, die ja die CDU ins Spiel bringt als Argument gegen das Lieferkettengesetz?
Ja, also was wir wahrnehmen, ist, dass sich viele Unternehmen auf die Anforderungen bereits eingestellt haben oder eben ihre Unternehmenspraktiken darauf anpassen. Für uns heißt es, wenn man jetzt die Lieferkettengesetzrichtlinien zurückdreht, wäre das eher einen Schritt zurück und würde diese eigentlich positive Entwicklung, die Unternehmen schon gemacht haben, halt eher konterkarieren.
Du hast es eben schon erwähnt mit dem Argument der Versorgungssicherheit oder der Angst um die Versorgungssicherheit wird eben zum Beispiel auf die Abschaffung des Lieferkettengesetzes abgestellt. Und auch ein weiteres Projekt der CDU hängt mit diesem Argument zusammen, nämlich Merz und auch die EU wollen den Bergbau in Deutschland und in der EU ausbauen. Wie kommt es, dass Merz jetzt so verstärkt auf heimische Rohstoffe setzen will? Und ja, woher kommt dieser Plan? Das ist doch eigentlich teurer, als wenn man jetzt Rohstoffe importiert, oder?
Ja, also insgesamt ist das ein Plan der EU, nicht nur ein Plan von Friedrich Merz oder der CDU, sondern generell der EU, auf mehr Bergbau innerhalb der Europäischen Union zu setzen. Dafür hat sich die Europäische Union auch einen gesetzlichen Rahmen geschaffen mit dem Critical Raw Materials Act, um halt eben Rohstoffprojekte und vor allem den Abbau von kritischen Rohstoffen innerhalb der EU umsetzen zu können. Was an der Stelle gewiss ist, ist, dass die EU es nicht schaffen wird, mit diesen Projekten, also mit diesem Rohstoffabbau, die eigene Versorgung sicherzustellen. Das sehen wir anhand von den prognostizierten Bedarfssteigerungen, wie viele Rohstoffe in Zukunft bis 2030 oder 2050 gebraucht werden, dass das, was in Europa abgebaut werden kann, eigentlich eher ein kleiner Anteil ist. Trotzdem, es geht auch hier um Versorgungssicherheit, möchte die Europäische Union und Deutschland dafür sorgen, Rohstoffe auch von hier sich sichern zu können, um damit die Industrie zu versorgen. Das wird aber nicht dazu führen, dass es keinen Import von Rohstoffen aus dem Ausland oder aus dem speziell aus dem globalen Süden mehr brauchen wird. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch hier halt eben weiterhin auf Menschenrechtsfragen, auf Umweltschutzfragen zu achten bei Rohstoffen, die aus dem Ausland nach wie vor importiert werden. Diese Fragen dürfen nicht unter den Tisch fallen bei dieser ganzen Diskussion. Und es muss eher dahin gehen, dass wir eine Rohstoffwende brauchen. Wie lukrativ letztendlich Rohstoffabbau ist in der Europäischen Union, wird von Land zu Land abhängen, aber auch von den Rohstoffpreisen auf dem Markt, die dann zu den Zeitpunkten dann halt abgerufen werden.
Du hast es eben erwähnt, den Critical Raw Materials Act. Dazu haben wir auch eine ergänzende Podcast-Folge gemacht, nämlich den Kompass Weltwirtschaft to go. Den findet ihr auch unter den üblichen Plattformen. Oftmals geht ja Bergbau auch mit fragwürdigen Rohstoffdeals mit Diktaturen oder offensichtlich unnachhaltigen Produzenten einher. Ihr von PowerShift und auch jetzt von AK Rohstoff fordert deshalb, dass der Rohstoffverbrauch auch einfach reduziert werden müsste. Und zwar unter anderem mit mehr Kreislaufwirtschaft. Welche Schritte sollte denn da die neue Bundesregierung umsetzen?
Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung davor. Bergbau ist ein Risikosektor. Also wenn wir auf Primärrohstoffe setzen, dann werden wir Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung nicht ausschließen können. Es gibt keine Projekte, die mir bekannt sind, die nicht in Verruf stehen, Menschenrechte zu verletzen, Umwelt zu zerstören. Das heißt, wenn wir davon wegkommen, brauchen wir andere Lösungen. Und eine Lösung dafür könnte sein, zum einen, wie und wo reduzieren wir unseren Konsum an Rohstoffen? Und zum anderen aber auch, wie bauen wir unsere Wirtschaft um? Und da ist das zirkuläre Wirtschaften, also die Kreislaufwirtschaft, eine ganz zentrale Ausrichtung, um eben die Rohstoffe, die wir haben, die sowieso schon abgebaut worden sind, dann lange und im Kreislauf zu nutzen und eben auch dahin zu kommen, dass wir weniger Rohstoffe nutzen können. In der Kreislaufwirtschaft dominiert klassisch erstmal das Recycling. Wir müssen es aber schaffen, hier andere Aspekte in den Vordergrund zu rücken bei einer Kreislaufwirtschaft, weil Recycling sollte eigentlich eher am Ende dieser Überlegung stehen. Vermeidung, Reduzierung von Rohstoffverbräuchen, aber auch, wie verlängern wir die Lebenszeiten von Produkten? Wie können wir Produkte so bauen, dass sie repariert werden können und auch dadurch wieder länger nutzbar werden? Wie können wir einen modularen Aufbau gestalten, wo wir einzelne Teile entfernen oder reparieren können? Wie kommen wir dahin, dass wir einen Produktpass haben, in dem wir alle nötigen Informationen haben, die wir brauchen, um zu wissen, wo kommen Rohstoffe her, welche Rohstoffe sind drin, welche Rohstoffe müssen wir austauschen, vielleicht sogar auch eine Idee davon haben, welche Rohstoffe können wir wechseln, also so, dass wir Rohstoffe benutzen, die weniger kritisch sind. Und wie kommen wir zu einem Design, was schon von vornherein mitdenkt, dass wir die Produkte möglichst lange nutzen wollen und sie dann halt eben wiederverwenden, am Ende recyceln und so weiter können. Das wäre ganz wichtig und das sind Dinge, die die Bundesregierung angehen und stärken muss und wofür die Ampelregierung auch schon eine Grundlage geschaffen hat mit der nationalen Kreislaufwirtschaft, auf die jetzt aufgebaut werden muss und die jetzt quasi in Maßnahmen und in weitere nächste Schritte gegossen werden muss.
Und welche Hoffnungen steckst du jetzt in die möglichen Regierungsparteien, dass sie auch tatsächlich Schritte gehen in Richtung mehr zirkuläre Wirtschaft?
Also schön ist erstmal, dass alle Parteien das Thema Kreislaufwirtschaft als ein wichtiges Thema erkannt haben. Wichtig für mich wäre hier zu sehen, dass es nicht einfach nur ein wirtschaftliches Thema ist, was so aus so einer wirtschaftlichen Brille betrachtet wird, sondern eben aus den Perspektiven, die ich eben gerade schon aufgezählt hatte. Die SPD hat in ihrem Wahlprogramm drin, dass sie pragmatisch eine Kreislaufwirtschaft umsetzen möchte. Die CDU hat drin, dass sie verantwortungsvoll eine Kreislaufwirtschaft umsetzen möchte. Was das aber ausbuchstabiert im Detail heißt, lässt sich sehr wenig aus den Wahlprogrammen bisher herauslesen. Das heißt, alle Dinge, die ich aufgezählt habe, wären aus unserer Sicht wichtige Dinge, die für die Ausgestaltung einer Kreislaufwirtschaft einbezogen werden müssten und die wir stärken müssten. Und letztendlich ist es wichtig zu schauen, wie kommen wir hin zu einer Rohstoffwende, die Menschenrechte in den Blick nimmt, die Umweltschutz in den Blick nimmt und die halt eben die Wirtschaft genau auf diese Fragen eben auch ausrichtet und wo die ökonomischen Fragen gleichwertig mit ökologischen und sozialen Fragen beantwortet werden.
All diese unterschiedlichen Forderungen finden sich auch nochmal zusammengefasst in einem Forderungspapier der AK Rohstoffe, an dem du auch mitgewirkt hast. Und das verlinke ich auch in den Shownotes. Auch wie ein Paper von PowerShift, wo es eben auch nochmal genauer und spezifischer um die Rohstoffwende geht. Konstantin hat es eben schon erwähnt, wenn wir über die Reduktion von Rohstoffverbrauch reden, dann müssen wir eigentlich auch über Energieverbrauch reden und wie Deutschland den reduzieren kann. Nelke, du beschäftigst dich mit der global gerechten Energiewende und blickst eben auch auf Energieverbrauch. Wieso lassen sich Rohstoffverbrauch und Energieverbrauch nicht voneinander trennen?
Ja, also wir können einfach anfangen beim Bergbau, wo ja die Rohstoffe ursprünglich abgebaut werden. Das ist eine sehr energieintensive Industrie. Das sieht man daran, dass in Ländern mit viel Rohstoffabbau oft riesige Kraftwerke laufen, die dann aber nur die Minen versorgen, während die Bevölkerung, die nah an den Kraftwerken oder den Minen lebt, gar keinen geregelten Zugang zu Strom hat. Und das ist jetzt nicht nur beim Bergbau selbst, sondern auch bei der Weiterverarbeitung ein Problem. Also zum Beispiel die Stahlindustrie in Deutschland, die ist allein für 7% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und da kann man auch mal durchrechnen, selbst wenn wir sagen, die Stahlindustrie kann eben mit grünem Wasserstoff arbeiten, statt mit Kohlestaub, das spart viel CO2 ein. Man kann auch verstärkt auf Elektrifizierung und elektrische Öfen setzen. Aber selbst wenn man das alles aus erneuerbaren Energien gewinnt, dann hat man eben auch einen sehr, sehr hohen Stromverbrauch. Und das ist halt nicht nur bei Stahl der Fall, sondern auch bei allen anderen Metallen, dass eben der Energieverbrauch für die Herstellung sehr hoch ist und eben auch fürs Recycling sehr hoch ist, wenn wieder eingeschmolzen werden muss. Und deswegen ist der Energieverbrauch auch ein wichtiger Grund dafür, warum man sagt, dass Einsparen so viel besser ist als Recyceln. Einfach weil, wenn das Produkt einmal hergestellt ist und länger hält und man nicht wieder einschmelzen muss, dann spart man sich eben diesen hohen Energieeinsatz.
Wo müsste denn die neue Bundesregierung ansetzen, um tatsächlich etwas zur Energiewende beizutragen?
Also zunächst mal ist natürlich der Ausstieg aus den fossilen Energien sehr wichtig. Und den schaffen wir nicht allein dadurch, dass man jetzt die Verantwortung auf die Haushalte abwälzt, dass die Ökostrom kaufen, auf Wärmepumpen oder Fernwärme umsteigen und klimafreundlich mobil sind. Das ist alles super wichtig. Aber natürlich muss auch die Industrie raus aus den fossilen Energien. Und da sind in vielen Bereichen die Widerstände noch ziemlich groß. Und ich sehe bisher nicht, dass die potenziellen Koalitionspartner sich daran trauen. Und die Ampel hat sich da auch nicht so richtig rangetraut. Die hat zwar einige wichtige Förderprogramme für die Industrietransformation aufgelegt, aber auch da war es teilweise die berühmte Technologieoffenheit, die diese Förderprogramme so verwässert hat, dass man nicht unbedingt sagen kann, dass die Unternehmen mit den konsequentesten Klimaschutzambitionen da dann halt auch am besten zum Zuge gekommen wären. Wo tatsächlich die neue Bundesregierung anknüpfen muss, das ist die Bewegung, die in die Energiewende gekommen ist, nach der langen Durststrecke unter Merkel. Der Ausbau der Solarenergie hat stark angezogen, auch beim Wind ist es vorangegangen. Und jetzt ist eben wichtig, dass nicht nur immer weiter ausgebaut wird, sondern dass jetzt auch die großen Systemschrauben gedreht werden. Damit meine ich, dass wir natürlich, je mehr erneuerbare Energien im Netz sind, müssen wir dieses schwankende Angebot in eine stabile Stromversorgung überführen. Das ist technisch kein Problem, anders als das rechte Fossilisten gerne behaupten. Aber man muss natürlich investieren, in die Stromnetze ausbauen und digitalisieren. Man muss Stromspeicher bauen und natürlich auch die Flexibilisierung des Verbrauchs angehen. Und ja, da sind relativ hohe Investitionen erforderlich. Und das ist ja mit der Union so eine Sache. Immerhin wird jetzt auch schon diskutiert, dass man vielleicht doch die Schuldenbremse reformieren möchte. Und das wäre auf jeden Fall wichtig, um an dieser Stelle voranzugehen. Weil was sonst passieren könnte, ist, dass die Kosten einfach auf die Verbraucherinnen abgewälzt werden. Und das würde erstens die jetzt schon steigende Energiearmut in Deutschland noch weiter verschlimmern. Und das würde natürlich auch insgesamt dazu führen, dass der Widerstand gegen die Energiewende wachsen würde. Und deswegen braucht es da öffentliche Unterstützung und auch öffentliche Investitionen. Und immerhin steht in den Wahlprogrammen von Union und SPD drin, dass sie an diese Themen ran wollen. Und ja, ich hoffe, dass hier auch FachpolitikerInnen die Akzente setzen dürfen. Und dann wäre ich auch einigermaßen zuversichtlich, dass sich hier in die richtige Richtung weiter bewegt wird.
Das klingt ja doch erstmal relativ hoffnungsvoll. Wie hast du das denn im Wahlkampf oder jetzt auch in den Wahlprogrammen beobachtet? Gibt es da ein Bekenntnis jetzt spezifisch von der CDU zur Energiewende?
Leider war energiepolitisch das Wahlprogramm der CDU-CSU ein ziemlicher Totalausfall. Es gibt zwar FachpolitikerInnen, die durchaus auch sehen, dass die Energiewende wichtig ist und die da eigentlich auch vorangehen wollen. Es gibt aber auch Leute wie Jens Spahn. Und falls der einen Platz in der Energie- und Wirtschaftspolitik bekommt, dann sehe ich da tatsächlich eher schwarz. Da ist es eher so, dass man auf den Koalitionspartner hoffen muss. Und wenn das die SPD wird, dann ja, müssen die einfach das Thema nach vorne ziehen.
Um nochmal auf Erdgas zu sprechen zu kommen, womit müssen wir denn jetzt rechnen unter einem Kanzler Merz, was eben Erdgas und LNG betrifft?
Ja, also erstmal wäre es eigentlich sehr wichtig, endlich mal in die Planung einzusteigen, wie wir denn perspektivisch die Erdgasnutzung beenden können. Und da sind wir leider mit einem Kanzler Merz überhaupt nicht. Der hat noch im Wahlkampf angekündigt, er will 50 neue Gaskraftwerke bauen, quasi sofort. Und da muss man einfach sagen, schon die Pläne von Habeck dazu, die waren wirklich überdimensioniert. Aber Merz legt da noch eine Schippe drauf. Und dabei sind eigentlich ExpertInnen sich einig, dass das weder die Versorgungssicherheit voranbringen würde, noch wirklich die Preise stabilisieren. Neue Gaskraftwerke sind einfach ebenso wie die neuen LNG-Terminals einfach fossile Infrastruktur, die sich sehr schnell überflüssig machen wird, wenn wir eben die Klimaziele ernst nehmen und schon bald aus der Erdgasnutzung aussteigen. Und da muss man eben auch bedenken, dass Gaskraftwerke schon heute den teuersten Strom liefern. Und sie sind hauptverantwortlich dafür, dass in der Energiepreiskrise nach dem russischen Überfall die Strompreise so krass gestiegen sind. Das ist also weder klimapolitisch noch volkswirtschaftlich besonders nützlich, wenn man jetzt viel zu viele neue Erdgaskraftwerke baut. Und besonders idiotisch ist es, wenn man dann diese Gaskraftwerke, wie von der Union gefordert, auch noch mit CCS ausstatten möchte. Das ist eine Infrastruktur, die das Kohlendioxid, was bei der Verbrennung von Gas entsteht, aus den Abgasen herausfiltern soll und dieses Kohlendioxid dann über Pipelines zu Endlagern unter der Nordsee oder auch an Land transportieren soll. Erstmal ist diese Technik ganz grundsätzlich kritikwürdig, weil sie schlecht funktioniert. An Gaskraftwerken besonders würde sie deren Effizienz vermindern. Es würde dann noch mehr Gas verbraucht werden für dieselbe Strommenge, was natürlich hieße, allein dadurch wird der Strompreis steigen. Und dann müssen natürlich die ganzen Kosten für die Infrastruktur und für das Endlagern und so weiter dann noch oben drauf gerechnet werden. Und das Schlimmste ist, dass es am Ende noch nicht mal so ist, dass man wirklich nachweisbar damit die Treibhausgasemissionen nennenswert reduzieren kann. Das wäre eine riesige Geldverschwendung und eben auch eine gefährliche Verschleppung der Energiewende, auf diese Technik zu setzen. Und deswegen sind wir auch gemeinsam mit Umweltverbänden und Bürgerinitiativen in einem Bündnis, das sich eben gegen diese CCS-Infrastruktur zur Wehr setzt und dafür sorgen möchte, dass wir stattdessen sofort und komplett auf erneuerbare Lösungen setzen.
Wenn ihr mehr zu CCS erfahren wollt, das bedeutet Carbon Capture and Storage Technologie, dann könnt ihr in den zweiten ergänzenden Podcast reinhören, Kompass Weltwirtschaft to go. Ich fasse nochmal unser Gespräch zusammen. Das hat ja angefangen mit dem Blick auf internationalen Handel, wo es eben die Herausforderung sein wird für die Bundesregierung, eigene EU-Standards zu setzen und sich nicht zu sehr an Trump oder China zu orientieren, um damit eben auch sicherzugehen, dass nachhaltige Handelsregeln durchgesetzt werden können. Und hierfür, meinte eben Alessa, braucht es einerseits Druck von der EU als auch aus der Zivilgesellschaft, um wahrscheinlich eine eher profitorientierte Politik von Merz auszugleichen. Dann haben wir auf das Lieferkettengesetz geschaut, wo es eben nicht klar ist, wie das weiter bestehen wird unter einem Kanzler Merz. Und wir haben auf eine Rohstoffwende geblickt, wofür es mehr Kreislaufwirtschaft bräuchte. Hier hat Konstantin eben gezeigt, dass es relativ unklar ist, wie sich PolitikerInnen dazu positionieren, weil manche Sachen in Wahlprogrammen stehen, aber es eben unklar ist, wer es dann tatsächlich vorantreibt. Genauso sieht es bei der Energiewende aus. Da gibt es auch teilweise widersprüchliche Haltungen. Und das macht dieses Thema Energie- und Rohstoffwende auf eine Art zu einer Blackbox, wo es eben jetzt davon abhängt, wie in den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen darüber gesprochen wird. Und PowerShift wird das Ganze weiter beobachten. Hier endet unser Podcast. Danke an Nilke, Konstantin und Alessa, dass ihr heute mit mir geredet habt. Danke auch an euch fürs Zuhören, an alle da draußen. Ich verabschiede mich. Ihr findet die entsprechenden Links zu den anderen Podcasts und auch zu den Readern und Factsheets in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch auf Social Media und hört rein beim nächsten Mal. Tschüss.